Und das Ziel ist im Grunde so der höchste Frieden oder die Freiheit von jeder Art von Leid oder Unerfülltsein oder Freiheit von Dukkha. Und trotzdem ist der Weg auch das Ziel. Wichtig ist die Richtung. Und deshalb sind, wenn wir von diesen sogenannten achtfachen Pfad sprechen, diese acht Pfadglieder haben jeweils dieses Wort Rechtes davorstehen, rechte Erkenntnis, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Im Sinne, es gibt auch eine falsche Erkenntnis, eine verdrehte Erkenntnis, es gibt auch Handlungen, die nicht in die Richtung zu mehr Heilsamen, zu mehr Weisheit, zu mehr innerer Freiheit führt. Oder wie der Buddha es nennt, es führt weg von Nibbana, oder es führt näher zu Nibbana, zum Todlosen, zum Erwachen. Und manchmal sieht man diesen achtfachen Pfad, wenn er so beschrieben wird, als etwas Lineares, was eines nach dem anderen zu entfalten ist. Und das ist ein Irrglaube. Ich habe mal Texte gelesen von deutschen buddhistischen Gelehrten, die der Meinung sind, erst ist etwa das rechte Handeln zu perfektionieren, bevor man überhaupt mit der Meditation, sprich rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung beginnen sollte. Nein, es ist etwas, was alles ineinander spielt und verwoben ist. Ich stelle mir diesen Pfad mehr wie eine Spirale vor, obwohl das auch noch zu linear ist. Immer wieder auf neuen Ebenen die gleichen Aspekte wieder von einer neuen Ebene betrachten. Ich möchte einen germanischen Mönch, Sada Ujjotika, zitieren. Er sagt, jeder Aspekt unseres Lebens ist mit anderen Aspekten unseres Lebens verbunden. Und das ist sehr wichtig, speziell für Meditierende. Jeder Aspekt unseres Lebens ist verbunden mit jedem anderen Aspekt unseres Lebens. Was auch immer du tust, es wird Einfluss auf deine Meditation haben, entweder auf gute oder auf schlechte Weise. Diese Wahrheit ist die Grundlage für unser erwachtes Leben. Das ist die Basis. Und auf eine Weise kann man diesen achtfachen Pfad auch als eine Basis sehen, erstmal, also eine heilsame Basis in unserem Alltag, die dann auch eine Basis für Meditationspraxis ist und für eine, sagen wir mal, sehr verfeinerte Übung. Und diese zum Beispiel intensive Meditationsübung oder Retreat oder intensive klösterliche Perioden können dann wiederum eine Rückkopplung sein für den Alltag. Dipama, eine Frau, die nie Nonne oder Mönch, oder nie Nonne war, aber sehr entwickelt war, die in Kalkutta gelebt hat und in Burma praktiziert hat, sagt, die großen Veränderungen fanden während intensiven Trainings statt, aber dann kultivierte ich sie in meinem Alltag und so wurden sie tiefer und tiefer. Und es gibt Menschen, wo große Veränderungen auch im Alltag sind. Das ist nicht ein Entweder und Oder, aber diese beiden können ineinander greifen. Es beginnt üblicherweise in der Aufzählung mit der rechten Erkenntnis. Und da wird oft definiert, rechte Erkenntnis als Basis erstmal. Rechte Erkenntnis, so etwas wie anerkennen, dass es Ursache und Wirkung gibt. Anerkennen, dass wir unserem Leben eine Richtung geben können und dass unser Geist oder Herz auch fähig ist, entfaltet und entwickelt zu werden. Und dass es nicht, die Dinge da nicht dem Zufall unterworfen sind, sondern dass hier eine Handhabe ist. Sonst würden wir nicht die Anstrengung machen, überhaupt etwas zu tun. Und gleichzeitig auch die Erkenntnis, die rechte Erkenntnis wird es genannt, so, die was mit Vertrauen zu tun hat, wo man sagt, ja, ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die sich so ihr Herz entfaltet haben, vielleicht sogar auf eine sehr auf eine Art, die man vielleicht so nennen kann, wie die Befreiung des Herzens oder wie auch immer, auf eine sehr heilsame Art. Und dass man als Mensch auch dieses Potenzial hat. Und so auch man selbst. Aber ich denke, das Wichtigste ist einfach einmal so, ich kann was tun. Das wäre die einfachste rechte Erkenntnis, ohne der man sich da nicht auf den Weg macht. Mit der Zeit, und hier kommen wir immer wieder auf neue Ebenen, ist mit der Praxis, wird die rechte Erkenntnis auch so etwas, wir unterscheiden können von was ist heilsam, was ist unheilsam, was führt in eine Richtung, die zu mehr Glück und Frieden für sich und andere führt und was zu weniger. Und da wird man mit der Zeit sensitiver, auch durch das Erforschen des eigenen Geistes und Herzens und durch ein achtsames im Alltag agieren. Rechte Erkenntnis geht auch noch auf weitere Ebenen, aber da komme ich später zurück. Wir reden hier von einer Spirale. Selbst beim nächsten Pfadglied rechtes Denken braucht es rechte Erkenntnis, ein rechtes Erkennen. Und rechtes Denken wird unter anderem auch so definiert, sehr wohl auch zu erkennen, welche Gedanken sind heilsam und welche sind unheilsam, welche Gedanken sind wert, genährt zu werden und welche sind nicht so sehr wert, genährt zu werden, weil sie eher zu mehr Unfrieden und nicht unbedingt zu Konstruktivität führen. Und da gibt es eine Lehrrede, wo der Buddha sagt, dass er selbst auch mal begonnen hat, seine Gedanken einzuteilen, heilsam und unheilsam, welcher mehr denken möchte, welcher weniger denken möchte oder nicht so nähern möchte. Und seine Reflexion dabei war jeweils, dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und beider. Es beeinträchtigt die Weisheit, verursacht Schwierigkeiten, führt von Nibbana weg. Und er hat es dann eingeteilt auch in Gedanken des sich verwickeln in Gedanken des Sinnesverlangens und an denen festhalten oder Gedanken der Aversion und Übelwollens und schließlich Gedanken der Grausamkeit, jemandem anderen einen Schaden zuzufügen, als die, die er nicht nähern möchte, während das Gegenteil davon sind Gedanken des Loslassens, Gedanken von Wohlwollen oder Metta und liebevolle Gedanken und Gedanken des Mitgefühls. Das war so eine grobe Einteilung. Und dann sagt er nochmal, worüber auch immer ein Übender häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine oder ihre Herzensneigung werden. Das heißt, es neigt das Herz in eine Richtung, schafft eine Neigung. Und da geht der Geist dann leichter hin. Das heißt, rechtes Denken, das ist ein Aspekt. Rechtes Denken ist nicht etwas, was von selbst geschieht. Wir brauchen auch hier Achtsamkeit dazu. Und oft ein bewusstes Nähern von Gedanken. Dann sagt aber der Buddha noch in dieser Lehrrede, dass an einem Punkt, wo er ganz viele heilsame Gedanken gedacht hat, zum Beispiel von Großzügigkeit. Jemand hat mir erzählt, sie hat gedacht in der Meditation, da könnte ich dieser Person das schenken, dieser Person das schenken, dieser Person etwas schenken. Und das ging so von einem ins andere, um dann zu bemerken, jetzt ist der Geist eigentlich ganz schön ruhelos geworden. Und dann sagt der Buddha hier auch in dieser Lehrrede, es macht nichts, viele Gedanken, heilsame Gedanken zu haben. Er könnte eine ganze Nacht nachsinnen, einen ganzen Tag nachsinnen. Aber mit übermäßigem Nachdenken und Nachsinnen könnte mein Körper ermüden. Wenn der Körper müde ist, wird der Geist überanstrengt. Wenn der Geist überanstrengt ist, ist er von Konzentration weit entfernt. Also festigte ich den Geist innerlich, beruhigte ihn, brachte ihn zur Einheit und konzentrierte ihn, damit der Geist nicht überanstrengt wird. Also selbst zu viele heilsame Gedanken sind vielleicht für die rechte Sammlung und dann auch für die Meditationsübung nicht unbedingt so hilfreich, aber besser als die anderen. Wie auch immer, ein anderer Aspekt von rechtem Denken, im zweiten Pfadglied, ist Samasankappa, das bedeutet Denken, aber es hat auch diesen Aspekt von Absicht. Das ist auch eine Art von vielleicht nonverbalen Gedanken. Die Absicht, die rechte Absicht. Und auch hier kann die Absicht von Verlangen getragen sein oder von Übelwollen, von Grausamkeit und was auch immer. Was sind so die Geisteshaltungen, die da eine Absicht mit sich bringen? Und diese rechte Absicht, eine heilsame Absicht, wäre eben auch ein Aspekt von diesem rechten Denken, rechte Absicht. Und das führt zu rechter Rede. Mit welcher Absicht spreche ich? Ist das aus wohlwollender Absicht? Ist das aus übelwollender Absicht? Ist das aus einer, will ich verletzen? Da haben wir genau wieder diese Gedanken drin. Und insofern ist ein Aspekt von rechter Rede auch rechte Achtsamkeit, rechtes Erkennen und rechte Absicht. Es wird traditionellerweise beschrieben als die Wahrheit wertschätzen, also die Wahrheit reden und keine groben, verletzenden Worte, nicht entzweiend. So den einen irgendwie so den einen gegen den anderen ausspielen. So. Wir finden das oft auch bei Politikern, bei einigen. Und, aber vielleicht auch bei sich selbst. Ein Bereich von Achtsamkeit. Aus welcher Absicht rede ich? Ich möchte da nicht weiter in die rechte Rede gehen, sonst, aber aus dem Sprechen kommt auch das Handeln, schließlich das Handeln. Und auch hier das nächste Pfadglied braucht eine gewisse rechte Erkenntnis, was ist heilsam, was ist unheilsam, Achtsamkeit. Und auch auf unsere Absichten zu achten. Weil die Absicht kommt zuerst und dann die Handlung. Und hier werden für die Laien oder Nichtmönche genommen diese Richtlinien oder Bereiche von Achtsamkeit genannt. Nicht Wesen zu töten, einfach so unüberlegt und absichtlich. Nicht zu nehmen, was nicht gegeben ist, mit Sexualität achtsam umgehen, ohne Menschen zu verletzen und sich nicht berauschen. Und das sind Bereiche, wo man sich denkt, naja, ist vielleicht nicht so wichtig. Aber früher oder später kommen wir, speziell wenn wir auch meditieren und uns irgendwie so eine Herzenssensitivität entfalten, dass wir bemerken, das macht sehr wohl etwas. Unsere Handlungen, gehen die in eine mehr heilsame Richtung? Oder gewisse Handlungen, die jetzt irgendwie dann plötzlich hochkommen und uns Reue verschaffen oder eine gewisse innere Unruhe. Das heißt natürlich nicht, dass wir erst unser Handeln perfektionieren und dann zu meditieren. Sondern umgekehrt kann die Meditation auch eine Sensibilität für unser Tun schaffen. Und da gibt es etwas, was eine ganz natürliche Entwicklung ist, auch in der Meditation, also ganz eine wertvolle. Sie klingt vielleicht erstmal nicht so wertvoll, aber dass Ein sogenanntes Hindernis der Sammlung heißt Rastlosigkeit und Gewissensunruhe. Und diese Gewissensunruhe, die kommt oft zum Anfang und lässt uns irgendwie so grübeln im Sinne, ah, das hätte ich nicht machen sollen oder das hätte ich doch tun sollen. Das auf einer oft sehr groben Ebene. Und dann mit der Zeit, wenn wir das, können wir das vielleicht auch loslassen. Aber das ist das erste Mal, dass man sieht, okay, es gibt sowas wie ein Gewissen und wir können nicht uns verstecken vor uns selbst. Und später kann das nochmal, wenn sich so das Herz wirklich reinigt, da gibt es eine Phase, der Meditation wird genannt, Knowledge of Reflection oder Einsicht des Reflektierens auf einer sehr feinen Ebene, wo oft Meditierenden Dinge, die lang zurück sind, die nicht heilsam waren oder Handlungen hochkommen. Plötzlich erinnert man sich daran und das kommt einem irgendwie sehr groß vor, wo man sich vorher gedacht hat, das ist nicht so. Und das hat was mit dieser Sensitivität für heilsam und unheilsam zu tun. Und nicht, dass das schwer wiegt, dass man hier hängt, sondern es kann zu einem Prozess in Gang kommen, der einerseits Frieden schließen kann mit dem, was vergangen ist, aber gleichzeitig einen auch ausrichten kann auf, naja, in Zukunft hier überlegter und sensitiver zu sein. Gibt eine Lehrrede, wo der Buddha einem König in Indien eine Lehrrede gibt. Und damals, so ist es jedenfalls überliefert, hatten Menschen ein solches Potenzial oft, dass sie eine Lehrrede vom Buddha gehört haben und in dieser Lehrrede des Buddha so, wenn nicht vollkommen erleuchtet, aber zumindest so diesen ersten Durchblick oder sogenannten Stromeintritt erfahren zu haben. Und nach dieser Lehre, da geht der König heim und der Buddha sagt zu seinen anderen Mönchen, die da daneben gesessen ist, hätte dieser König nicht seinen Vater umgebracht, damit er an das Königreich kommt, hätte er jetzt diese erste Stufe des Erwachens erreicht. Aber so geht er voller Reue. Und der Buddha sagt, die eigenen Eltern zu ermorden, da ist es nicht möglich in diesem Leben. Da ist der Weg zum Erwachen blockiert in diesem Leben. Aber alles andere nicht. Das heißt, wenn wir uns denken, wir haben alles Mögliche in der Vergangenheit an Dingen getan, die wir vielleicht jetzt nicht tun würden oder so. Und dann denkt sich eben, oh, mein Karma ist so schlecht, da kann ich irgendwie nicht wirklich weiterkommen. Das stimmt nicht. Es kann etwas sein, dass etwas uns hochkommt, aber Achtsamkeit hat hier etwas auch Heilendes. Und ich habe Menschen beobachtet, in längeren Meditationsretreats, die sehr viel über Jahre verschiedene Drogen zu sich genommen haben. Und das hat letztlich den Einfluss gehabt, dass der Geist nicht wirklich so, nicht leicht klar war. Das vielleicht umso mehr Anstrengung und Ausdauer gebraucht hat, mit der Klarheit zu arbeiten. Aber letztlich war es sehr wohl möglich. Es war halt einfach ein bisschen schwieriger als jemand, der irgendwie vorher schon durch sein Leben und Alltag etwas wie Klarheit und klaren Geist genährt hat. Tut sich dann wieder halt leichter. Das heißt, dieser Weg, dieser achtfache Pfad findet auf eine Weise im Alltag statt und er findet auf eine Weise in der intensiven Meditationspraxis statt. Und es gibt jeweils Rückkopplungen zum einen und zum anderen. Wir können sie dann wirklich trennen. Der rechte Lebenserwerb ist der nächste Punkt. Und hier ist ebenso etwas zu beobachten, nämlich dass mit der Zeit und mit der Praxis oft meditierend ist, auch hier beginnen, so ein Gefühl zu bekommen, ist das, was ich tue, wovon ich lebe, oder meine Tätigkeiten, die ich in den Alltag bringe. Es muss nicht unbedingt die erwerbsmäßige Tätigkeit sein, sondern das, was wir so tun. Was macht das? Das heißt, sehen wir uns weniger als eine Einzelperson, sondern als ein Teil eines verflochtenen Organismus von Menschen und Lebewesen. Welche Rolle spiele ich darin? Welchen Teil spiele ich darin durch mein Tun oder durch meinen Lebenserwerb? Doch hier entfalten Leute mit der Zeit eine gewisse Sensibilität. Und es ist nicht selten, dass manchmal Menschen auch Entscheidungen treffen, irgendwie in eine andere Richtung mehr zu gehen oder etwas mehr oder irgendetwas auch loszulassen. Wobei ich denke, das sollte auch nicht zu früh sein. Es sollte wirklich etwas aus Weisheit kommen und nicht aus irgendwie so einem Über-Ich, das sagt, ich sollte organisch wachsen lassen. Traditionellerweise sagt der Buddha zu den Laien, also mit Waffen handeln, Gift und Drogen und Lebewesen, das ist jetzt nicht etwas, was er als rechten Lebenserwerb sehen würde. Bei den Mönchen allerdings, da und bei den Nonnen, das ist schon wesentlich auf einer feineren Ebene, da geht es auch um Beschäftigungen und sei es auch irgendwie esoterische Natur, wo es letztlich darum geht, sich zu bereichern, was man nicht sollte als Mönch oder Nonne, oder sich abzulenken und vielleicht übergeschäftigt zu sein. Das ist auch ein Aspekt vom rechten Lebenserwerb. Er kann noch so heilsam sein, wenn es uns überhaupt keine Zeit lässt für eine auch formale Praxis, wenn es uns überbeschäftigt, dann kann es auch kippen. Wir können total heilsame Dinge tun und letztlich ausgebrannt zurückbleiben. Das heißt, rechter Lebenserwerb hat auch etwas zu tun mit einer Gewichtung von Intensität. Und kommt als nächstes Pfadglied die rechte Anstrengung oder rechte Energie, die traditionellerweise so definiert wird, dass das Heilsame fördern und das Unheilsame, ich nenne es mal, aushungern, nicht weiter fördern. Und wir sind immer wieder neu vor einer Entscheidung, fördere ich das Heilsame, fördere ich es nicht. Was braucht wiederum rechte Achtsamkeit, rechte Erkenntnis? Aber rechte Anstrengung, rechte Energie bedeutet auch so eine Ausgewogenheit. Ich bemerke das derzeit speziell in dieser Situation des Lockdowns und auch in Gesprächen mit anderen Leuten, dass manche haben extrem viel zu tun und sind eher auf der Seite von einer fast Ruhelosigkeit und andere haben sehr wenig und sehr wenig Aussicht und sehr wenig Struktur und sind leicht auf diese Seite der Trägheit. Und die Frage ist, wie rechte Anstrengung heißt, auch diese zwei irgendwie auszubalancieren. Wenn ich auf der Seite der Trägheit bin, was kann ich tun, um auch im Alltag etwas Energie reinzubringen? Irgendwie sich eine Struktur schaffen oder mehr Bewegung machen und was auch immer. Und gleichzeitig, wenn man mehr auf dieser Seite der Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit ist, gibt es da auch Ruhepole, die ich einbauen kann, um das wieder auszugleichen und nicht in die Extreme zu gehen. Rechte Anstrengung oder rechte Energie führt zu diesen weiteren zwei Pfadgliedern, die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung. Und einerseits Achtsamkeit, Präsenz im Alltag, Sammlung im Alltag. Da, wir können auch in unserem Tun bei der Sache sein, wir können Wir können uns zersprachen und mit einer Sache beginnen und dann kommt das, tun wir was anderes und dann haben wir vergessen, was wir ursprünglich wollten. Das wäre vielleicht nicht so gesammelt. Eins nach dem anderen tun oder wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig tun, dann irgendwie so den Überblick noch behalten, sich nicht zersprachen. Rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung sind natürlich ein wichtiger Punkt auch in der mehr formalen Meditationspraxis, auch in der Vipassana-Praxis. Da habe ich einen Text von, aus einer tibetischen Tradition, Thubten Chödrön. Da heißt Vipassana Vipassyana, aber im Grunde gleiche Praxis. Und da heißt es Vipassyana, eine Weisheit, die Phänomene achtsam unterscheidet. Wenn sie in der Meditation mit meditativem Gleichgewicht verbunden ist, macht sie es möglich, das Objekt der Meditation zu analysieren und gleichzeitig einsgerichtet darauf zu verweilen. Die Sammlung ist das einsgerichtet darauf zu verweilen. Die Achtsamkeit macht es möglich, ein Objekt zu analysieren. Nicht im Sinne, dass man nachdenkt darüber, sondern dass man es klar erkennt. Gedanken als Gedanken, Atmen als Atmen, Körperempfindung als Körperempfindung oder Gefühl oder Emotion als Emotion. Und die Sammlung hält im Sinne von, es ist nicht einfach so drüber streifen von einem ins andere, von Hundertstel ins Tausende, sondern die kann es halten. Die muss eine Weile, auch wenn es dann wechselt zu etwas anderem, gesammelt und achtsam. Und so kann man auch sprechen von diesem achtfachen Pfad in der Meditationsausübung. Natürlich, da hat die rechte Anstrengung auch etwas zu tun mit dieser ausgewogenen Energie, sich nicht zu viel anstrengen, etwas erzwingen oder zu wenig im Sinne von mehr so träge und mehr so am Einschlafen sein. Zu lernen, den Geist zu sammeln, zu untersuchen, Sammlung und Achtsamkeit, die führt zu Erkenntnis. Und da sind wir wieder beim ersten Pfad, geht es auch irgendwie das Letzte ist und immer wieder kommt die rechte Erkenntnis. Und hier kann rechte Erkenntnis bedeuten, ja, ich lerne so diesen eigenen Geist kennen mehr und mehr. Aber rechte Erkenntnis kann auch bedeuten, ja, sowas wie die universellen Charakteristika, von denen der Buddha spricht, aus erster Hand, aus erster Beobachtung zu erkennen, wie alles entsteht und vergeht. Oder wir uns zwar identifizieren, aber es ist nicht ich und nicht mein ist. Es gibt auch einen Aspekt von rechter Erkenntnis, der genannt wird, zu erkennen, was Pfad und was nicht Pfad ist. Also, selbst in der Meditation gibt es Sackgassen und hier erkennen, was ist Pfad, was ist nicht Pfad. Und schließlich die rechte Erkenntnis der Befreiung oder die Erkenntnis der vier edlen Wahrheiten, wie es heißt. Nämlich, das ist Leid oder das ist unerfüllende Natur und das ist die Ursache, nämlich Ignoranz oder Festhalten. Und das ist die Befreiung davon. Und das ist der Weg davon. Diesen Weg kennt man. Man ist auf eine Weise am Gipfel angelangt. Und am Gipfel angelangt bedeutet der Pfad, Magga in der Pali-Sprache, noch etwas anderes. Und das wird mehr in der Visuddhimagga und in Abhidhamma beschrieben. Nämlich was genannt wird Magga-Citta. Citta ist ein Bewusstseinsmoment. Und Magga, sozusagen diese Glieder des Pfades, sind Samma geworden. Samma Sati, also recht, aber Samma bedeutet auch die Summe. Das heißt, so die heilsame Summe davon. Geist, das Herz ist so geläutert in diesem Moment und so klar, dass das einen Einfluss hat und sozusagen Trübungen des Herzens, Trübungen des Geistes, die latent so immer wieder mitschwingen, auch hier ausgemerzt werden können. Und da gibt es sogenannte vier Magas, Pfad des Stromeintritts, da wird der skeptische Zweifel ausgemerzt und noch ein paar verkehrte Ansichten. Und dann der zweite Pfad sozusagen, da wird Gier und Hass nicht ausgemerzt, aber verringert und wird nur mehr etwas geringer auftauchen im Alltag. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Pfad, der weiter entfaltet wird auf eine Weise. Und schließlich kann das bis zum vollkommenen Erwachen führen. So ist es jedenfalls in den Texten beschrieben. Das heißt, Pfad auf unterschiedlichen Ebenen. Und eine ist nicht mehr wert als die andere, aber sie spielen so ineinander. Die rechte Erkenntnis, die am Beginn steht, die rechte Erkenntnis, die sich immer wieder verfeinert, die am Weg steht, und die rechte Erkenntnis, die sozusagen die letztliche Erkenntnis der Befreiung ist. Und dann auch wieder dieses auf den Boden bringen. Und wir haben genauso, wenn wir sich intensivere Meditationszeiten haben, dann ist es wichtiger, kann ich das dann auch wieder auf den Boden bringen? Wie wirkt sich das auf meinen, ich nenne es mal den Basispfad oder den achtfachen Pfad im Alltag aus? Und der kann wiederum eine Ursache sein, dass wenn wir mehr in das intensivere Meditieren gehen, dass es einfach leichter fällt und dass da einfach schon sehr viel Potenzial da ist. Jetzt habe ich viel über diesen achtfachen Pfad gesprochen, viele Worte verloren, und ich möchte es gerne abschließen mit einem Zitat von Ajahn Chah. Und hier ist die Überschrift: Der einfache Pfad. Traditionell wird der achtfache Pfad in 8 Schritten gelehrt, wie zum Beispiel rechtes Verständnis, rechte Rede, rechte Sammlung und so weiter. Aber der wahre achtfache Pfad ist in uns. 2 Augen, 2 Ohren, 2 Nasenlöcher, eine Zunge und ein Körper. Diese 8 Pforten sind unser ganzer Pfad. Und der Geist ist derjenige, der diesen Pfad beschreitet. Kenne diese Pforten, untersuche sie und alle Dharmas werden erhellt. Das Herz des Pfades ist so einfach. Lange Erklärungen sind da nicht notwendig. Gib das Festhalten an Liebe und Hass auf. Ruhe einfach mit den Dingen, so wie sie sind. Das ist alles, was ich in meiner eigenen Übung tue. Versuche nicht, irgendetwas zu werden. Mach dich nicht zu irgendetwas. Sei kein Meditierender. Werde nicht erleuchtet. Wenn du sitzt, lass es geschehen. Wenn du gehst, lass es geschehen. Greife nach nichts, widerstehe nichts. Natürlich gibt es Dutzende von Meditationstechniken, um Samadhi und die vielen Arten von Vipassana zu entwickeln. Aber es kommt alles immer wieder hierauf zurück. Lass es einfach geschehen. Mach einen Schritt hier herüber, wo es kühl ist. Heraus aus der Schlacht. Warum es nicht einfach mal versuchen? Traust du dich? Lass es mal dabei sein, und ich möchte euch noch einladen, für 10 Minuten sich noch mal niederzulassen.